Was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Dieses Mal in der Rubrik Was Tübingen bewegt haben wir die Leserbriefe des Tagblatts vom 10. Juni bis zum 19. Juni. Es geht unter anderem um die geplante Stadtbahn für Tübingen, Professor Nils Bierbaumer, Tempo 50 in Mannweil, den geplanten Abriss der Rottenburger Kreissparkasse und die Mähroboter an Steilhängen. Die Debatte um die Innenstadtbahnstrecke der Regionalstadtbahn in Tübingen geht weiter. Werner Zorn aus Tübingen schreibt.
Frank Häuser schrieb im Tagblatt vom 6. Juni, dass eine Regionalbahn ohne Stadtbahn wie ein Wald ohne Bäume sei. Ganz abgesehen davon, ob das nun eine besonders originelle Analogie ist, sie stimmt jedenfalls vorn und hinten nicht. Denn Regionalbahn und Stadtbahn sind ebenso zwei verschiedene Projekte wie der Ausbau der Bahnstrecke Stuttgart-Ulm und der drangeklebte Tiefbahnhof Stuttgart 21. Seit dem kostenlosen Tybus am Samstag mit ca. 30% mehr Tybus-Benutzern wissen wir, warum die Tübinger auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Erstens wegen des Preises von 0 Euro und zweitens wegen des komfortablen Busnetzes in Tübingen. Eine Stadtbahn war dafür in keiner Weise notwendig. Gleiches würde mit Sicherheit auch für den Umstieg vom Auto auf die Regionalbahn gelten. Anstelle der zig Millionen für eine Stadtbahn sollten wir dieses Geld lieber verwenden, um eine günstige, wenn nicht kostenlose Flatrate für den ÖPNV in Tübingen und im regionalen Umfeld einzuführen und dazu, im Gegensatz zu heute, gut getaktete ÖPNV-Verbindungen. Eine völlig überflüssige Stadtbahn für Tübingen 21 brauchen wir nicht.
Alexander Stock aus Tübingen schreibt.
Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ich lebe ja auch erst seit 1986 in Tübingen, aber ich dachte immer, dass deren Ding, Südstadt, Gartenstadt, französisches Viertel, Wennfelder Garten und so weiter, integrale Bestandteile der Stadt seien. Wenn dem so wäre, läge der Hauptbahnhof mitten in Tübingen. Davon gehen Bahngleistrassen in vier Richtungen aus. Reutlingen-Stuttgart, Herrenberg, Rottenburg-Horb und Hechingen-Sigmaringen. Somit wären doch die Anforderungen an eine Regionalstadtbahn, umsteigefrei in die Städte zu fahren, voll und ganz erfüllt. Das hieße also, dass das Argument, eine RSB ohne Innenstadttrasse sei wie ein Wald ohne Bäume, nicht nur grottenfalsch wäre, sondern würde, weil Tübingen ja schon über vier Innenstadttrassen verfügen würde, gar einer bewussten Irreführung der Tübinger Bevölkerung gleichkommen. Natürlich immer vorausgesetzt, meine Tübinger Ortskenntnisse würden mich nicht trügen.
Auch Frank Häuser aus Tübingen schreibt über die Regionalstadtbahn.
Für all die, die den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, eine Regionalstadtbahn, RSB, besteht aus Eisen- und Straßenbahn. Wo sieht Herr Stock eine Straßenbahn in Tübingen? An den bestehenden Eisenbahnstrecken liegen gerade mal ca. 20-30% der Tübinger Arbeitsplätze. An der geplanten Straßenbahnstrecke 60%. Diese Arbeitsplätze sollen gut erreichbar sein, Studenten besser zur Uni gelangen. Die Weststadt, Derending, Altstadt, Wanne, Güterbahnhof und WHO sind wesentliche Wohnquartiere Tübings. Auch wenn Herr Hennecke sie ignoriert, werden diese Tübinger Bewohner von der RSB profitieren. Herr Bleif, es stimmt, dass ich 1,96 groß bin, allerdings habe ich weder ein politisches Amt, noch bin ich in einer Partei Mitglied. Daher ist groß richtig, Politiker aber falsch, Interessenvertreter korrekt. Denn ich bin der Vorsitzende des gemeinnützigen VCD Tübingen e.V. Dessen über 700 Mitglieder wünschen sich einen umweltfreundlichen Verkehr. Als Fahrgastverband hat der VCD ein großes Interesse, dass die 14.000 Personen täglich in der Linie 5 auf Tübings Hauptschlagader, von ihnen als Wurmfortsatz bezeichnet, komfortabel ans Ziel kommen. Dort fahren so viele Menschen wie auf B27 und B28. Interessant wäre zu wissen, warum jemand, der gern mit seinem stinkenden, lärmenden Motorroller durch den kleinen Schlossbergtunnel heizt, die Frage nach Energiebedarf, CO2, Geld, Zeit und Nerven bei der RSB stellt, aber nicht bei Straßenbauprojekten. Die Antworten der standardisierten Bewertung sprechen klar für die RSB.
In Wannweil gilt weiterhin Tempo 50. Das hat der alte Gemeinderat entschieden. Uta Sommer aus Wannweil schreibt dazu.
Vielleicht hätte auch mit dem neuen Gemeinderat Tempo 30 in der Hauptstraße keine Chance gehabt, denn es ist nicht hinreichend bekannt, wie die neuen Räte abgestimmt hätten. Aber dass ein noch neuer Bürgermeister direkt nach einer Kommunalwahl, die die Mehrheitsverhältnisse im Rat verschoben hat, nicht feinfühlig genug ist, eine so wichtige Entscheidung für den Ort auf die nächsten 5 Jahre vom neuen Gemeinderat und nicht in seiner letzten Sitzung noch schnell vom alten Gemeinderat entscheiden zu lassen, ist mehr als schade. Es ist ein Rückschritt für die Anwohner, die Schülerinnen und Schüler, die die Hauptstraße täglich queren müssen. Ja, ein Rückschritt für den ganzen Ort. Tempo 30 muss jedenfalls für den Durchgangsverkehr kein Nachteil sein, Tempo 50 nicht unbedingt ein Gewinn. Auf den Durchgangsstraßen aller umliegenden Gemeinden, in Kirchentellensfurt, in Betzing, in Kusterding, wurden Tempo-30-Zonen eingerichtet. Nur in Wannweil nicht. Eine vertane Chance, denn das Thema Mobilität ist im Umbruch, auch in Wannweil, und der Verkehrsraum muss für alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger bis ÖPNV, neu geordnet werden.
Eine Kommission der Universität Tübingen hat Professor Nils Bierbaumer bescheinigt, im Umgang mit ALS-Patienten wissenschaftlich nicht sauber gearbeitet zu haben. Der Fall wird von den Lesern des Schwäbischen Tagblatts sehr unterschiedlich bewertet. Joachim von Luxburg aus Endringen schreibt dazu:
Es ist höchst verdienstvoll, dass der Neurowissenschaftler Professor Bierbaumer am Ende seiner Laufbahn Patienten mit ALS und deren Angehörige dabei unterstützt, Kontakt zueinander aufzubauen. Koma, ein Weg der Liebe. Darüber lehrt die amerikanische Psychotherapeutin Amy Mindel seit 30 Jahren. Auch ich kenne einen solchen Weg durch meine Tätigkeit als Psychotherapeut. Über die statistischen Belege für Herrn Bierbaumers Thesen erlaube ich mir kein Urteil. Jedoch nicht nur er, sondern die Humanwissenschaften insgesamt haben sich im Netz ihrer Widersprüche verfangen. Die Bedeutung der Gefühle, die entstehen, wenn wir mit einem anderen Menschen in einem liebevollen Kontakt sind, wenn wir uns einfühlen und uns verstanden fühlen, kann durch Beobachtung von außen nicht geklärt werden. Schon gar nicht durch neurowissenschaftliche Untersuchungen mit all ihren Ungenauigkeiten. Hier liegt vielleicht der Irrtum von Herrn Bierbaumer. Das intuitive Verständnis zwischen ihm und den ALS-Betroffenen, das ihn tief berührte, wollte er objektiv nachweisen, hat sich dabei aber in eine Sackgasse verrannt. Doch dies ist weniger eine persönliche, vielmehr eine grundsätzliche Sackgasse der Wissenschaft vom Menschen. Wenn sie die empirischen Neurowissenschaften zum vorherrschenden Paradigma, Erklärungsmodell, macht. Obwohl diese oft den Erkenntnissen von Introspektion, Psychologie und Sozialwissenschaft hinterherhinken. Einander zu verstehen, kann eben nicht dadurch nachgewiesen werden, dass sich bestimmte Hirnareale färben lassen. Dies ist ein Spagat, der misslingt.
Auch Hertha Flohr aus Mannheim schreibt dazu:
Die Universitätskommission hat bei der Beurteilung der Arbeit von Professor Bierbaumer als Sachverständigen einen Informatiker, nicht jedoch Experten für die Kommunikation mit Gelähmten zugezogen. Eine mögliche Befangenheit des Experten, der gleichen Fakultät wie der Hinweisgeber Spüler angehört, wurde, wie international üblich, nicht ausgeschlossen. Im Bericht wird verlangt, dass vor der Arbeit mit diesen Patienten, die weltweit zum ersten Mal an einem Kommunikationsversuch teilnehmen, hätte festgelegt werden sollen, welche Trainingsdurchgänge beim Erkennen von Hirnzuständen auszuschließen sind. Der Hinweis, dass man hier erst klinische Erfahrungen sammeln muss, wurde als bewusste Datenfälschung bewertet, ebenso wie der Umstand, dass bei der Arbeit mit diesen Patienten viele technische Probleme auftreten.
Gerd Simon aus Nähren schreibt:
Bierbaumer wurde vor Jahrzehnten mit dem von ihm entwickelten Biofeedback-Verfahren auch außerhalb des Fachs nahezu weltberühmt. Ich war seinerzeit hin und her gerissen zwischen: Warum ist bisher niemand darauf gekommen? Und dem muss man auf die Finger schauen. Bierbaumer wurde überschüttet mit Ehrungen aller Art. Allein der Leibniz-Preis dürfte ihm Millionen eingebracht haben. Eine Überprüfung seiner Forschung mag fachintern stattgefunden haben, war aber vermutlich nicht wie jetzt mit Fälschungsvorwürfen verbunden, sodass sie wie im Fall Karl Theodor zu Gutenberg auch außerhalb des Fachs bekannt geworden wären. Ich plädiere seit langem für eine Wissenschaft, die sich um Allgemeinverständlichkeit bemüht. Das ist allerdings in manchen Fächern besonders schwer, so etwa in Mathematik, Physik und eben Neurologie. Insofern gehören in eine solche Kommission auch fachfremde Wissenschaftler. Dass aber kein einziger der Gutachter vom Fach war, ist ein Witz.
Die kommunalen Servicebetriebe Tübingen setzen an Steilhängen Mähroboter ein. Daran gibt es aber auch Kritik. Armin Straub aus Tübingen schreibt wie folgt:
Es steht meiner Ansicht nach außer Frage, dass die Mitarbeiter der kommunalen Servicebetriebe Tübingen, KST, versuchen, die Grünflächen der Stadt mit möglichst wenig Schaden für deren Ökologie durchzuführen. Im genannten Artikel werden dann aber doch Wünsche mit Tatsachen vermengt, sodass ich glaube, ein paar Bemerkungen machen geben zu müssen. Der Mähroboter ist ein ferngesteuerter Mulcher. Mulchen ist das Zerschlagen des Aufwuchses mit großer Wucht. Dabei werden nahezu alle kleinen Lebewesen der Grünfläche zermatscht. Das kleingeschlagene Mähgut verbleibt am Ort, Nährstoffe werden kaum entzogen und die Rasen werden artenarm. Daraus folgert, dass mit solch einem Gerät trotz guten Willens nichts Positives für die Ökologie der Rasen getan werden kann. Eine Alternative zum energieintensiven Mulchen könnte ein später Schnitt mit einem Mähbalken sein. Bleibt das Material liegen, werden auch hierbei keine Nährstoffe entnommen, auch hier entstehen artenarme Wiesen, in denen relativ wenige Kleintiere leben. Aber von diesen würde circa die Hälfte den Eingriff überleben. Also Balkenmäher vor Mulcher.
Der Abriss der Rottenburger Kreissparkasse ist umstritten. Die Debatte geht weiter. Hans-Joachim Pleyer aus Rottenburg schreibt wie folgt.
Vertraute und liebgewonnene Ansichten möchte man nicht missen. So scheint es einigen Rottenburgern mit dem Anblick des zum Abriss vorgesehenen Gebäudes der Kreissparkasse zu gehen. Und ja, es fügt sich gut in die Ecke des Marktplatzes ein. Aber nein, es ist nicht erhaltenswert. Es ist ein Plagiat, ein Abziehbild, eine hohle Reminiszenz an den geschichtsträchtigen Vorgängerbau, dessen Narrativ nun auf das jetzige Gebäude übertragen werden soll, um gleichsam den Vorgänger im jetzigen Gebäude zu bewahren und es so zu schützen. Bedenklich ist nur, die Schutzwürdigkeit mit einer Umfrage unter 30 ausgewählten Bürgern untermauern zu wollen, wie es in den beiden ansonsten informativen Artikeln in der Rottenburger Post geschah. Der Neubau im Jahre 1954 war ein Zweckbau, dem ein aufgehübschtes Kleidchen umgehängt wurde. Der Innenausbau sollte den Bedürfnissen der KSK gerecht werden, und das tat er auch. Nur den Belangen einer wachsenden und prosperierenden Stadt wird dieser Bau, der nicht einmal ein legitimes Produkt seiner Zeit ist, nicht mehr gerecht. Er ist schlicht nicht dafür geeignet. Jetzt müssen die Bedürfnisse an dieser Stelle wieder neu definiert werden. Die Form hat der Funktion zu folgen und nicht umgekehrt. Als Beispiel mag der gelungene Bau der Bibliothek dienen, von manchen auch liebevoll der Klotz genannt. Nutzen und Funktionalität der Räume, ihre Großzügigkeit waren nur durch einen Neubau zu erreichen. Gleiches gilt nun für das Gebäude der Kreissparkasse.
Markus Nufer aus Rottenburg antwortet Herr Pleyer in folgendem Leserbrief.
Sehr geehrter Herr Pleyer, ich wusste gar nicht, dass Sie unter einer so schrecklichen Geschmacklosigkeit leiden und diesen von Ihnen liebevoll genannten Bibliothekenklotz gelungen heißen. Sie sind wahrlich nicht zu beneiden. Ich finde diesen Klotz zum Kotzen und dieser passt keinesfalls ins Stadtbild. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, kommt mir die Galle hoch. Im Übrigen war ich nicht unter den 30 ausgewählten Bürgern, die befragt wurden. Ich bin auf jeden Fall für die Erhaltung des KSK-Gebäudes.